1. Könige 13 haben wir als Predigtext, den habe ich ausgesucht. Im Alten Testament ist es Seite 343 in den ausgelegten Bibeln. Die Landesbußtage und die Bußtage allgemein wurden ja von den Fürsten einst verordnet. Je scheußlicher sie lebten, haben sie gedacht, da tut's mal ganz gut, wenn das Volk auf Kommando richtig büßt. Nun ist für uns das Büßen eine sehr persönliche Sache. Und es ist auch nicht nur an einem einzelnen Tag abzumachen, sondern, das war ja der Ansatz beim Thesenanschlag Luthers, Gott will, dass unser ganzes Leben eine tägliche Umkehr zu ihm hin ist. Aber dieser Tag hilft uns heute ganz entscheidend und wir sind dankbar dafür, uns zu orientieren, auch gerade als Gottesdienstgemeinde. Und darum habe ich diese Geschichte gewählt von einem Diener Gottes. Wir lesen noch vom vorigen Kapitel den Vers 33. Einst opferte Jerobeam auf dem Altar, den er gemacht hatte, in Bethel am 15. Tag im 8. Monat, den er sich in seinem Herzen ausgedacht hatte, und machte den Israeliten ein Fest und stieg auf den Altar, um zu opfern. Und sieh, ein Mann Gottes kam von Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, während Jerobeam noch auf dem Altar stand und opferte. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sprach: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, es wird ein Sohn dem Hause David geboren werden mit Namen Josia. Der wird auf dir schlachten, die Priester der Höhen, die auf dir opfern, und wird Menschengebein auf dir verbrennen. Das war damals die Zerstörung eines Altars. Damit durfte er nimmer benutzt werden, wenn er so verunreinigt war. Und er gab an dem Tag ein Wunderzeichen und sprach: Das ist das Zeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche verschüttet werden, die darauf ist. Als aber der König das Wort von dem Mann Gottes hörte, der gegen den Altar in Bethel rief, streckte er seine Hand aus auf dem Altar und sprach: Greift ihn! Und die Hand des Königs verdorrte, die er gegen den Mann Gottes ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar barst, und die Asche wurde verschüttet vom Altar nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes gegeben hatte, auf das Wort des Herrn hin. Und der König fing an und sprach zu dem Mann Gottes: Fleh doch den Herrn, deinen Gott, an und bitte für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Da flehte der Mann Gottes den Herrn an, und der König konnte seine Hand wieder an sich ziehen, und sie wurde, wie sie vorher war. Und der König redete mit dem Mann Gottes: Komm mit mir heim und labe dich, ich will dir ein Geschenk geben. Aber der Mann Gottes sprach zum König: Wenn du mir auch die Hälfte deiner Habe geben wolltest, so käme ich doch nicht mit dir. Denn ich will an diesem Ort kein Brot essen, noch Wasser trinken, denn das ist mir geboten durch des Herrn Wort. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Und er ging einen anderen Weg und nicht wieder den Weg, den er nach Bethel gekommen war. Es wohnte aber in der Stadt ein alter Prophet. Zu dem kamen seine Söhne und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes getan hatte an diesem Tag in Bethel. Und die Worte, die er zum König geredet hatte. Und ihr Vater sprach zu ihnen: Wo ist der Weg, den er gezogen ist? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gezogen war, der von Juda gekommen war. Er aber sprach zu seinen Söhnen: Sattelt mir den Esel. Und als sie ihm den Esel gesattelt hatten, ritt er auf ihm und zog dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Eiche sitzen und sprach zu ihm: Bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Er sprach: Ja. Er sprach zu ihm: Komm mit mir heim und iss Brot mit mir. Er aber sprach: Ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir kommen. Ich will auch nicht Brot essen noch Wasser trinken mit dir an diesem Ort. Denn es ist zu mir geredet worden durch das Wort des Herrn: Du sollst dort weder Brot essen noch Wasser trinken. Du sollst nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Er sprach zu ihm: Ich bin auch ein Prophet wie du, und ein Engel hat zu mir geredet auf das Wort des Herrn hin: Führe ihn wieder mit dir heim, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber. Der Prophet behauptet etwas, was Gott gar nicht gesagt hat. Und er führte ihn wieder zurück, dass er Brot aß und Wasser trank in seinem Hause. Und als sie zu Tisch saßen, kam das Wort des Herrn zum Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und er rief dem Mann Gottes zu, der von Juda gekommen war: So spricht der Herr, weil du dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen bist und nicht gehalten hast das Gebot, das dir der Herr dein Gott geboten hat, und umgekehrt bist, Brot gegessen hast und Wasser getrunken an dem Ort, von dem er dir sagte, du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken, so soll dein Leichnam nicht in deiner Väter Grab kommen. Und nachdem er gegessen und getrunken hatte, sattelte man für ihn den Esel des Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und als er seines Weges zog, fand ihn ein Löwe auf dem Weg und tötete ihn. Und sein Leichnam blieb auf dem Weg liegen, und der Esel stand neben ihm und der Löwe stand neben dem Leichnam. Und als Leute vorübergingen, sahen sie den Leichnam auf dem Wege liegen und den Löwen bei dem Leichnam stehen und kamen und sagten es in der Stadt, in der der alte Prophet wohnte. Als das der Prophet hörte, der ihn zurückgeführt hatte, sprach er: Es ist der Mann Gottes, der dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen ist. Darum hat ihn der Herr dem Löwen gegeben, der hat ihn zerrissen und getötet, nach dem Wort, das ihm der Herr gesagt hat. Und er sprach zu seinen Söhnen: Sattelt mir den Esel. Und als sie ihn gesattelt hatten, zog er hin und fand den Leichnam auf dem Weg liegen und den Esel und den Löwen neben ihm, neben dem Leichnam stehen. Der Löwe hatte nichts gefressen vom Leichnam und den Esel nicht zerrissen. Da hob der Prophet den Leichnam des Mannes Gottes auf und legte ihn auf den Esel und brachte ihn zurück und kam in seine Stadt, um die Totenklage zu halten und ihn zu begraben. Und er legte den Leichnam in sein eigenes Grab und sie hielten ihm die Totenklage: Ach, Bruder! Und als sie ihn begraben hatten, sprach er zu seinen Söhnen: Wenn ich sterbe, so begrab mich in dem Grab, in dem der Mann Gottes begraben ist, und leg mein Gebein neben sein Gebein, denn es wird sich erfüllen, was er gerufen hat, gegen den Altar in Bethel auf das Wort des Herrn hin und gegen alle Heiligtümer auf den Höhen, die in den Städten Samariens sind. Aber nach diesem Geschehnis kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Weg, sondern bestellte wieder Priester für die Höhen aus allem Volk. Wer da wollte, dessen Hand füllte er, und er wurde Priester für die Höhen. Und dies geriet zur Sünde, dem Hause Jerobeams, sodass es zugrunde gerichtet und von der Erde vertilgt wurde. Herr, jetzt leg uns dieses Wort aus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine ganz traurige Geschichte. Aber das tut uns heute als Gottesdienstgemeinde einfach gut, wenn wir es einmal an einem praktischen Beispiel sehen, wie das ist, wenn wir vor Gott als gläubige Leute sündigen. Wir nehmen das so gerne leicht und oberflächlich. Man kann mit diesem Mann Mitleid bekommen, den Gott so hart straft. Und da will ich am Anfang nur sagen, welch ein unverdientes Geschenk göttlicher Güte, dass er mit uns nicht so verfahren hat, auch nur am zurückliegenden Tag. Dass er mehr Geduld hat mit uns, aber wie lange? Muss zuerst über den Mann Gottes reden. Eine schöne Bezeichnung für einen Menschen, dessen Namen wir nicht kennen. Das ist gar nicht wichtig, wie er nun genauer heißt, Samuel oder Isaschar. Einer, dem es eine Herzenssache war, ganz den Willen Gottes zu erfüllen. Er wollte ihm gehorsam sein. Und er hat sein Leben in den Dienst Gottes gestellt. Und er wollte von Gott geführt werden in die Aufgaben, die nötig waren und die getan werden mussten. Und er war ein mutiger Mann Gottes. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch solche Frauen und Männer Gottes sind. Damals herrschte in Israel schrecklicher Götzendienst. Jerobeam hatte in Bethel Heiligtümer bauen lassen, die der Fruchtbarkeit gewidmet waren. Und dem dienten diese Kälberstandbilder, die dort aufgerichtet waren, wo man die Kraft der Natur verehrte und vergötzte. Und dieser Mann Gottes lässt sich hineinführen in diese Götzenwelt und steht hin und sagt das eine Wort Gottes, das zu sagen ist. Da ist uns wieder die Richtung gewiesen, was in unserer Zeit Not täte, nicht klagen über den Abfall von Gott. Dass Gott Einzelne gebraucht, die er hinstellt in ihrer Familie, in ihrer Umgebung, in dieser Welt und die das Bekenntnis zum wahren Gott laut werden lassen. Ohne Rücksicht darauf, ob das die Menschen hören wollen oder nicht. Was ist das für ein dummes Reden heute? Wenn wir immer wieder fragen, ob da unser Wort abgenommen wird, ob es die Menschen verstehen, ob sie es hören wollen, ob es ihnen Freude macht, ob wir Beifall von den Menschen bekommen. Ein Mann Gottes hat nicht zu fragen, welches Echo er bekommt. Er hat den Befehl Gottes auszurichten zur Zeit und zur Unzeit. Er hat auch keine Angst, dieser Mann Gottes, keine Angst vor den Mächtigen der Zeit, vor dem König Jerobeam. Der muss ja ein wüster Herrscher gewesen sein, der mit der Macht spielte. Aber das interessiert die Männer Gottes und die Frauen Gottes nicht. Wer seine Knie beugen kann vor dem ewigen Gott, der hat keine Angst mehr vor den Menschen. Der hat nur eine Angst, ich will von Gott nicht verworfen werden. Was können wir den Menschen tun? Es streitet für uns ein anderer Mann, den Gott hat selbst erkoren. Und darum ist er unabhängig von den Menschen und er kann das Wort des Herrn ausrichten. Das war für mich schon Anlass genug, heute Orientierung zu finden über dem Wort Gottes, was uns Not tut. Dass wir das Wort Gottes ausrichten, dass wir es weitersagen, dass wir treu sind für Gott. Ohne Rücksicht auf Menschengunst. Und so geht er hin, dieser Mann Gottes, mitten hinein in das Heiligtum der Götzen von Bethel. Und Gott war mit ihm. Und Gott bekräftigt sein Wort durch Zeichen. Es geschah, wie er spricht. Der Altar spaltet sich, die Menschen fahren entsetzt auf. Und dann sagt der König, greift ihn, packt den Mann weg. In dem Augenblick verdorrt seine Hand. Gott steht zu dem Wort seiner treuen Zeugen und bekräftigt es. Und ich sage es ihnen, dass Gott mit ihnen sein wird, wo sie hineingehen in eine gottlose Welt und sagen, ich will das Reich Gottes bauen, ich will Menschen gewinnen für Gott. Will sein Wort predigen, Gott wird sein Wort bekräftigen, wird mit ihnen sein, dass die Menschen aufschauen werden. Das ist keine Frage der Bildung und des Könnens, sondern der göttlichen Vollmacht. Aber nun komme ich zum zweiten Schritt. Verführt und betrogen. Solch ein Mann Gottes kann verführt werden, betrogen werden. Durch wen? Nicht durch eine ganz schlimme Versuchung, wie wir es uns vorstellen, nicht durch irgendeinen harten Angriff des Teufels, nicht durch Feinde. Solche Leute, die kann man jahrelang ins Gefängnis werfen, die werden nicht weich. Darum arbeitet der Teufel mit einer Geheimwaffe, die er immer ansetzt, um seine Gemeinde zu zerstören. Er hat halbe Leute. Er hat Christen, die sogar vielleicht einmal zurückliegend über große Dinge erzählen können, was sie für Gott gewirkt haben. Aber jetzt sind sie keine Zeugen Gottes mehr. Sie tragen nur noch den Namen. Dort lebt in Bethel ein Prophet Gottes, ein alter Mann, bei aller Ehrfurcht vor dem grauen Haupt. Er war ein Mann, der nicht mehr mit Gott in Verbindung stand. Sonst hätte er ja nicht in Bethel leben können, sonst hätte er ja schon lang seine Stimme erheben müssen. Er hat sich im Alter die Milde angewöhnt und hat gemeint, so arg darf man die Grenzen auch nicht ziehen. Und man kann ja nicht gleich so entschlossen auftreten, dann verbuckt man sich nur die Leute und dann hören sie überhaupt nicht mehr hin. Ich will es lieber probieren, durch meinen stillen Wandel die Leute zu gewinnen. Kann man ja sich alles sagen. Er war ein stummer Hund, wie es im Propheten Jeremia steht, der den Mund nicht mehr aufmacht. Und wir lesen auch, das kriegen Sie schnell raus, im Vers 11, dass die Söhne dabei waren im Götzentempel, als das sich ereignete. Also waren doch die Söhne des Propheten voll dabei im Götzendienst. Ein Vater, der sagt, naja, das ist eine junge Generation, da muss man Geduld haben. Statt dass er mit einem klaren und entschiedenen Wort das wehrt. Solche Leute kann der Teufel brauchen, Und dieser alte Prophet wird zum Fallstrick des Mannes Gottes. Wenn man die Geschichte liest, da bäumt sich in mir alles auf, dass man sagt, so kann es doch nicht sein. Denn das, was dieser alte Prophet nun tut, in naiver Dummheit, er macht es nicht mal bewusst. Er könnte noch sagen, ich habe ja gar nichts Böses gewollt, ich wollte nur das Beste. Das ist doch aber keine Ausrede, wenn es um den Dienst für Gott geht. Er reitet auf seinem Esel dem Manne Gottes nach, jenem treuen Gotteszeugen, den Gott gebrauchte, um im Götzendienst von Bethel das wahre Wort Gottes zu verkündigen. Dem reitet der alte Prophet nach. Warum geht er ihm nach? Will er sich in seinem Glanze sonnen? Vielleicht fühlt er sich einfach auch zuständig und dachte, ich bin doch immer noch der Oberste. Wir denken ja immer gern amtsmäßig, das ist mein Bereich, das ist meine Parochie, so wie wir Pfarrer gerne denken. Das ist unser Geschäft, da sind wir allein zuständig. Da darf es nichts anderes geben, was sich meiner Kontrolle entzieht. Und er trifft auf den Mann Gottes, der sitzt unter einem Baum und wischt sich den Schweiß von der Stirn, der war müde und hatte lange nichts gegessen, wie es Gott ihm befohlen hatte. Warum darf er denn nichts essen? Weil Gott auch durch dieses Zeichen zum Ausdruck bringen will, dass treue Gotteszeugen nicht einmal teilhaben am Proviant der gottlosen Städten. Die Trennung soll vollkommen und radikal sein. So leicht lässt man sich hineinziehen in das Wesen einer gottlosen Umgebung. Und da sitzt dieser Mann Gottes unter dem Baum und ist müde und macht eine kleine Rast und der alte Prophet tritt auf ihn zu und redet mit ihm freundlich und sagt, du, ja was, wir sind doch Kollegen, wir gehören doch zusammen. Sag, komm in mein Haus, iss mit mir. So fromm das Haus des alten Propheten auch aussah, Gott will nicht, dass Männer Gottes dort einkehren. Das taugt nicht. Aber nun wendet der alte Prophet eine List an und da liegt ja die ganze Spannung der Geschichte. Er lügt. Er lügt und sagt, ich habe eine Vision gehabt. Gott hat mir gesagt, du sollst mit mir kommen. Ein Engel Gottes war da. Was soll der Mann Gottes sagen? Dann ist das doch ein neuer Befehl Gottes. Und in die Falle tappt er hinein. Liebe Schwestern und Brüder, auch das ist uns zur Warnung geschrieben. Kann sich immer wieder fragen, warum wir eigentlich heute in unserer Zeit die Visionen und die prophetischen Reden Gottes so gering achten. Es gibt ja immer wieder Fragen, die hier aufbrechen. Wenn ich die Visionen, die in der letzten Zeit und in den letzten Jahren manchmal ausgegeben wurde, überprüfe, merke ich, dass manches Menschliche dabei war. Und das ist ja gefährlich, wenn Leute im Namen Gottes zu etwas verführt werden, was gar nicht von Gott kommt. Vielleicht war das auch gar nicht in böser Absicht geschehen. War es beim alten Propheten wirklich böse Absicht? Ich bin ja so froh, dass wir das Wort Gottes in der Bibel haben. Und wenn heute eine Prophetie käme, die anders redet als im Wort Gottes, ja, wem wollten sie dann folgen? Dann wäre ja die Schrift nicht genug zum Glauben. Dann wäre ja sie nicht so, dass sie uns zum Heil führen könnte. Wir müssen es doch prüfen an der Schrift und wenn es nur über die Schrift hinausgeht oder etwas anderes bringt, ist für uns auch keine Prophetie mehr, die wir bejahen können. Und wenn sie das Gleiche sagt, was in der Schrift drin steht, dann ist die Schrift, dann ist die Verkündigung der Schrift. Dieser Mann Gottes war damals in einer Lage, die nicht so ideal war wie unsere. Er konnte das noch nicht prüfen über der Schrift. Er war abhängig von dem persönlichen Leiten. Aber wir wissen, dass mit dem Kommen der Apostel das Offenbaren abgeschlossen ist. Dass Gott all das, was nötig ist, um zum Heil zu gelangen, offenbart ist. Und ich möchte Sie bitten, so toll das immer auch wieder aussieht, laufen Sie nicht einer Meinung nach, die abweicht vom Wort Gottes. Wie streng hat das Gott heimgesucht bei diesem Mann Gottes? Dass er sich von einem kurz nur in einem Augenblick guter Meinung überführen ließ. Ach, das ist doch vielleicht von Gott. Dann soll ich also doch essen, dann ist das ein neuer Befehl. Und Gott ändert sein Wort nicht. Das können Sie durch die Schrift hindurch verfolgen. Gott schmeißt das nicht um. Und es gibt im 20. Jahrhundert nicht neue Prophetien, die den Vätern versagt wurden. Das ist wichtig. Und Gott sucht die Sünde heim. Das ist das Dritte. Gott lässt seinen Leuten nichts durchgehen. Wie unbarmherzig hart greift Gott hindurch. Hätte er doch den alten Propheten geschlagen, hätte er den doch sterben lassen. Nein, den nicht. Hätte er doch Jerobeam geschlagen, den nicht. Hätte er doch die Götzenpriesterin Bethel vernichtet, die nicht. Gott fängt an bei denen, die in seiner unmittelbaren Nähe stehen. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist ein Grund für uns heute am Bußtag, dass wir nicht an die Welt denken, sondern uns prüfen und neue Orientierungspunkte setzen unserer Nachfolge. Dass wir nicht vom Wort Gottes abweichen. Wir reden viel über Bibelkritik und ärgern uns, wie die Bibel zerflettert wird. Ob das aber in unserem eigenen Bibellesen schon passiert, dass wir das uns zurechtstutzen. Und Gott will es nicht. Er will, dass wir ihm aufs Wort folgen, so wie er eindeutig und verständlich mit uns redet. Und so kommt noch einmal das Reden Gottes nicht mehr zum Mann Gottes, sondern zu diesem untreuen alten Propheten. Zu dem redet plötzlich Gott. Und er wird bleich, der sitzt am Tisch. Er hat ja nicht geahnt, in was er sich da einlässt. Er war ja sich nicht mehr bewusst, was es heißt, im Namen Gottes zu reden. Er sitzt am Tisch und hört nur noch, wie Gott ihm sagt, Vers 21, du bist ungehorsam gewesen. Er muss den anderen zurechtweisen. Du hast gegessen. Das Wort Gottes hat dir anders es gesagt. Und warum hast du es getan? Und dein Leichnam, er sitzt ihm gegenüber und muss ihm sagen, Gott nimmt das Leben von dir. Der Herr nimmt es sehr genau bei seinen Leuten. Er lässt in der Welt viel durchgehen und bei denen, die nichts glauben, was er bei seinen Leuten, die ihn kennen, sehr genau nimmt und wägt. Darum noch ein letztes. Ich muss über die Schuld am Bruder reden. Auf dem Heimweg wird dieser Mann Gottes von einem Löwen angefallen und stirbt. Merkwürdig. Dem Löwen geht es nicht auf den Fleischkonsum. Ihm geht es offenbar nur darum, noch durch die äußeren Symptome richtig ersichtlich ein Gottesgericht zu vollstrecken. Wir haben am letzten Sonntag über das Gottesgericht gesprochen. Das, was in unseren Tagen so gern vergessen und versäumt wird und vernachlässigt wird. Wir können doch nur Gott danken, dass wir heute unter seiner Vergebung, unter seiner unverdienten Gnade überhaupt noch leben dürfen. Und wir wollen einen heiligen Ernst bekommen für unser ganzes Leben, dass es nicht irgendwo eine großzügige Linie gibt, sondern Gott sehr deutlich und klar Sünde heimsucht. Was wird das ein Schrecken sein, wenn wir vor Gott hintreten an jenem Tag und haben Dinge in unserem Leben, die nicht geklärt sind, mit ihm. In dieser Welt wird das Gericht Gottes noch nicht vollstreckt, aber an jenem Tage. Und da steht nun der alte Prophet und hält Leichenklage und ihm blitzt etwas auf von der Heiligkeit Gottes, erschüttert, ruf doch, ach Bruder, Sie wissen, wie heilig mir dieses Wort Bruder ist für alle, die in dieser unmittelbaren Gehorsamsverbindung mit dem lebendigen Gott leben und die in ihrem Leben erfahren haben, wie das Blut Jesu sie löst aus allen Bindungen der Sünde. Und da waren zwei, die miteinander gegangen waren und er war schuldig geworden am Tod des Bruders. Es ist ja noch viel schlimmer, wenn man schuldig wird am ewigen Tod eines Bruders. Wenn man nebeneinander an der Bank saß und doch das Wort nicht sagte, das nötig war. Unsere jungen Leute in ihrer Jugendarbeit machen das ja noch viel entschlossener als wir Erwachsene. Die haben ja miteinander solch eine enge Gemeinschaft, dass sie einander auch ermahnen und sagen, das ist nicht recht, was du tust, das ist vor dem Herrn nicht gut. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Brüder haben, die Ihnen das Wort Gottes nicht verdrehen im entscheidenden Augenblick und die Sie nicht in das Gericht Gottes fallen lassen, sondern Brüder, die Ihnen nachgehen und Sie suchen, bis Sie wieder ganz im Gehorsam Gottes drin sind. Und wenn ich schließe, dann will ich einfach schließen dass das auch nicht von der Gnade Jesu aufgehoben wird, sondern dass genau die Gnade Jesu erst auf diesem Hintergrund uns verständlich wird. Dass er will, dass wir heute heraustreten aus Ungehorsam. Vielleicht sind wir schon lange solche Wege gegangen, die nicht richtig waren. Dann bring es heute vor ihm in Ordnung, damit der Segen Gottes auf deinem Leben ruht. Ich bin überzeugt, dass bei so vielen, die auch heute im christlichen Strom mitschwimmen, die Ursache ihrer Traurigkeit, ihrer Müdigkeit nur ist, dass sie nicht im Segen Gottes stehen. Ich las neulich einen Satz, dass die Sünde mehr kraftlos mache als die Überarbeitung. Wenn wir bewusst und willentlich oder unbewusst durch Tölpelhaftigkeit weglaufen von den guten Führungen Gottes, dann gibt das ein Unglück. Heute ist ein Tag, wo Buße doch heißt, dass ich umkehren soll, dass ich mein Leben bereinigen darf, dass mir Jesus diese ganze Liebe zuspricht, dass er mich heute herausführt, wieder dorthin, wo er mich segnen will. Die Geschichte des Mannes Gottes, der gescheitert ist, möge uns zur Mahnung dienen, dass wir uns wieder brauchen lassen in einer Welt, die Gott nicht ehrt. Zu dem Amt, zu dem er uns gesetzt hat. Und das will Gott auch bei Ihnen tun. Es ist keiner von uns da, keiner, bei dem Jesus heute nicht eine völlige Erneuerung und Heilung schenken kann. Amen.